Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Oder auch, wenn man es kurz machen will, unter dem Namen Wahlforschung in den sozialen Netzwerken zu finden. Ich sage herzlich willkommen im Studio, Thorsten Faas.
Hallo, freue mich.
Wieso mussten Sie so grinsen? Finden Sie Ihr Professurtitel auch zu lang?
Er ist zumindest lang und tatsächlich fiel mir aber auf, als ich hierher gelaufen bin heute, dass ich jetzt schon 6 Jahre fast dort bin. So lange war ich, glaube ich, noch nie an einer Universität, fiel mir dann auf. Aber nee, ich bin da sehr, sehr gerne und musste aber immer schmunzeln, wenn die Leute doch irgendwann in der Art und Weise, wie sie den Titel vorlesen, auch zu erkennen geben, dass er nicht sehr kurz ist.
Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu Beginn direkt so ein Affront gestartet.
Überhaupt nicht. Nein, das ist halt das, was ich mache. Politische Soziologie, die Schnittstelle zwischen Politik und Gesellschaft. Und das ist ja just in diesen Tagen auch sehr, sehr spannend, könnte man sagen. Insofern, ich mache das sehr, sehr gerne, aber auch mit ein bisschen Humor und Spaß ab und an. Und das fängt bei dem Titel an, könnte man sagen.
Das klingt gut. Können wir uns dann für die Stunde Sendung oder die halbe Stunde Podcast darauf einigen, dass ich ab und zu auch einfach Politikprofessor von der Freien Universität Berlin sagen darf?
Sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir starten in diese Stunde Sendung und halbe Stunde Podcast, habe ich schon gesagt. Wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages und schauen gleich erstmal auf die Debatte rund um die deutsche und europäische Asyl- und Migrationspolitik. Schön, dass Sie zuhören. Seit mehreren Wochen kommen täglich hunderte Geflüchtete in komplett überfüllten Booten auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an. Am Wochenende haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Ministerpräsidentin Italiens Giorgia Meloni Lampedusa besucht, gemeinsam. Und Giorgia Meloni, um jetzt erstmal auf sie zu schauen, ist ja in Italien angetreten mit der Ansage, einen harten Kurs gegen Migration einzuschlagen. Das heißt, diese Bilder und die steigenden Zahlen von Ankommenden da auf Lampedusa, die passen ihr gar nicht und setzen sie auch innenpolitisch tatsächlich ziemlich unter Druck. Sie hat ja am Wochenende von der Leyen das Versprechen bekommen, dass die europäische Unterstützung organisieren will. Ich fand aber, ganz ehrlich, wenn wir da drauf schauen, dass dieses Drängen von der Leyen auf diese freiwilligen Solidaritätsmechanismen der EU ziemlich hilflos wirkte. Wie sehen Sie das, Herr Faas?
Ja, sicherlich. Sie hat einfach an der Stelle auch keine Hebel, die sie wirklich bedienen kann. Ohne Einstimmigkeit geht dann doch eben vieles nicht im europäischen Kontext der Europäischen Union. Und insofern, man hat es ja auch bei ihrer Rede im Europäischen Parlament gemerkt, da bleibt ihr an dieser Stelle tatsächlich nicht viel mehr als zu appellieren. Aber das wirkt dann tatsächlich sehr, sehr hilflos und gerade Lampedusa natürlich, meine, das sind 20 Quadratkilometer, das ist eine Mini-Insel, das ist natürlich wirklich das Symbol schlechthin für diese Art von Einwanderungs-, ja, Politik kann man es kaum nennen, Situation, die wir haben. Und das ist schon, ja, wirklich eine Herausforderung und eigentlich unerträglich, muss man sagen.
Jetzt hat Meloni außergewöhnliche Maßnahmen angekündigt. Das ist nicht so ganz klar, was genau sie damit meint. Aber auch im Vorhinein hat sie schon immer mal davon gesprochen, auch zum Beispiel die Abschiebehaft in Italien zu verschärfen. Da gucke ich immer drauf, einerseits mit dem Gedanken, ja klar, es muss was passieren. Andererseits mit dem Gedanken, gut, sie ist eine postfaschistische Ministerpräsidentin, die da auch politisches Kalkül hintersieht. Wie gucken Sie denn da als Politikprofessor drauf?
Ja, da kann man, glaube ich, sehr schön sehen, wie sich Vorwahlzeiten und Nachwahlzeiten einfach auch unterscheiden. Und gerade so ein Thema, mit dem dann eine Politikerin oder ein Politiker auch angetreten ist, birgt natürlich besondere Gefahren auch, muss man sagen, dass das eben sehr schnell unglaubwürdig wirkt, dass sie als nicht kompetent, nicht durchsetzungsfähig wirkt. Und das kann sie sich eigentlich nicht erlauben. Ich meine, das politische System in Italien ohnehin sehr turbulent und dynamisch. Und wenn man dann noch in dem Kernthema nicht liefert, ist das tatsächlich sehr, sehr riskant. Auf der anderen Seite ist es eben auch viel Symbolpolitik, muss man sagen, mit der wir es da zu tun haben. Das merkt man ja auch in den Formulierungen, die sie verwendet hat. Das soll erstmal, glaube ich, auch eine gewisse Art von Aktivismus signalisieren, was dann daraus folgt. Wer weiß, soll vielleicht auch innereuropäisch nochmal den Druck erhöhen, sagen, wenn ihr uns da hängen lässt, naja, dann bleibt uns, Zitat quasi, nichts anderes übrig.
Jetzt ist am Abend im ZDF bei mir eine Aussage vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck hängen geblieben. Da bringt der, weil Sie gerade Stichwort innereuropäisch angesprochen haben, das Beispiel Dänemark auf mit seiner sehr restriktiven Migrationspolitik. Und wir können ja mal hören, was er dazu gesagt hat.
Ja, da kommt man auch vielleicht nach Dänemark zu schauen und sich zu fragen, ja, wie kommen Sozialdemokraten dazu, plötzlich Abgrenzungsstrategien politisch zu verfolgen? Da haben sich viele erschrocken, gerade progressive Menschen. Aber den Dänen ist es gelungen, eine nationalpopulistische Partei unter 3% zu bringen mit dieser Politik. Das heißt, wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Aber vielleicht müssen die verschiedenen Milieus, Progressive, aber auch Rechte, von ihren Wunschvorstellungen Abstand nehmen. Und wir müssen in der demokratischen Mitte dann das entwickeln, was wir wirklich brauchen.
Mich hat er da total angesprochen mit diesem progressive Menschen sind da erstmal erschrocken. Ich selber habe mich auch erschrocken über seinen Vorschlag und habe dann aber im zweiten Gedanken gedacht, ja okay, er schafft es natürlich irgendwie über diese Sprachlosigkeit, auch Hilflosigkeit bei diesem Thema hinwegzugehen und eine ehrliche Debatte zu fordern, zumindest das.
Ja, absolut. Wobei man im Beispiel Dänemark immer sagen muss, das Besondere ist eben, dass es unter sozialdemokratischer Führung dort passiert. Es gibt natürlich auch andere Länder in der Europäischen Union, die da sehr, sehr restriktive Kurse fahren. Aber diese Frage, wäre es nicht für sozialdemokratische Parteien auch aus eigenem Interesse heraus günstiger, vielversprechender, so einen restriktiven Kurs zu fahren, ist tatsächlich auch eine, die in der Wissenschaft sehr, sehr umstritten ist, sehr kontrovers diskutiert wird. Ich bin nicht sicher, ob es ganz so einfach ist, wie er suggeriert, dass damit auch sozusagen alle Probleme sowohl sozialdemokratischer Parteien wie auch an den Rändern sofort gelöst sein. Empirie sagt ein bisschen was anderes. Aber klar ist auch, wenn man das Thema totschweigt, das nützt sicherlich niemandem, weil das zeigen ja auch Umfragen, das Thema ist da, mehr und mehr Menschen nennen es als das wichtigste Problem in Deutschland. Und darüber dann nicht zu reden, das würde sicherlich PopulistInnen zusätzlichen Boden bereiten.
Wo ich schon den Eindruck habe, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, also von der Sozialdemokratischen Partei, ja tatsächlich zumindest tendenziell in diese Richtung geht. Also sie hat ja Ende August so ein Abkommen aufgekündigt, in dem Deutschland freiwillig auch Geflüchtete aus Italien aufnimmt. Zum Beispiel fällt immer wieder auch auf, mit Vorschlägen Abschiebungen zu verleichtern zum Beispiel. Also passiert das ja möglicherweise in der SPD auch gerade.
Ja, durchaus. Ich meine, da sieht man sie ja zuweilen auch in der Tradition von Otto Schily. Also natürlich gibt es auch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei nicht nur progressive Politik. Im Gegenteil, da unterscheiden sich SPD und Grüne vielleicht auch tatsächlich, dass es innerhalb der SPD, gerade auch der Wählerschaft der SPD, sehr, sehr unterschiedliche Teile gibt, von denen manche tatsächlich eher einen restriktiven Kurs auch erwarten oder sich wünschen würden und andere aber eben gar nicht. Was man daran merkt, ist, dass eigentlich dieses Thema für die SPD keines ist, was sie definiert. Sie ist eben eher über so eine ökonomische, zur Arbeit stehende Positionierung definiert. Und diese Migration hat immer Spaltungspotenzial für die SPD. Und insofern polarisiert sie da auch ein Stück weit innerparteilich. Auch qua Amt natürlich von einer Innenministerin würde man das auch ein Stück weit erwarten. Aber das ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis, das sie bisher auch noch nicht so richtig produktiv für sich lösen kann.
Stichwort produktiv. Ich hatte schon gerade den Gedanken, dass das ja vielleicht trotzdem ein Thema wäre. Klar, ein Thema, an dem sich viele immer schon mal die Hände verbrannt haben. Aber schon ein Thema, das ja das Potenzial hätte, wenn man da wirklich ein gutes Angebot macht, vielleicht ja tatsächlich auch Wählerinnen und Wähler überzeugen könnte. Also wenn man es jetzt polemisch ausdrücken will, die SPD ist so schlecht in Umfragen gerade dastehend, dass sie es vielleicht auch einfach mal wagen könnte.
Ja, dem Gedanken könnte man sozusagen erliegen, in Anführungszeichen. Die Herausforderung, das kann man eigentlich sehr schön sehen daran, ist, dass Themen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirksam werden können. Und eines ist sicherlich einfach die Tatsache, worüber reden wir denn eigentlich? Und man kann schon immer wieder sehen, wenn über Migration gesprochen wird, dass das tatsächlich erstmal rechten Parteien nützt, weil das sozusagen deren, in Anführungszeichen, Kernthema, ein Stück weit ihnen auch Kompetenz zugewiesen wird in den Bereichen. Das heißt, da geht es gar nicht unbedingt um Positionen im ersten Schritt, sondern eigentlich funktioniert Politik schon ein Stück weit davor. Wenn wir über Klimaschutz reden, ist das tendenziell was, was den Grünen in die Hände spielt. Wenn wir über innere Sicherheit reden, ist es ganz anders. SPD, traditionell soziale Gerechtigkeit, also diese Art von Agenda-Setting, könnte man sagen, löst allein in den Köpfen von Menschen was aus und kann man tatsächlich auch sehen in Wahlkämpfen, in denen viel über Zuwanderung, Migration, Integration gesprochen wird, da profitieren am Ende häufig eher rechte, rechtspopulistische Parteien. Insofern, langfristig könnte das sicher sehr, sehr sinnvoll sein, da ein Konzept zu entwickeln, auch Verschiedenes zusammenzuführen. Kurzfristig, und sind wir ehrlich, wir stecken im Wahlkampf, ist das, glaube ich, schwierig.
Ich möchte mit meinem Gast, mit dem Politikprofessor Thorsten Faas, weiter auf das Thema Migration schauen und dabei nach Bayern gucken. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat sich jetzt auch in die Debatte rund um Asyl und Migration eingeklinkt. Der steckt ja, hatten wir es gerade von Wahlkampf, der steckt in den letzten Zügen seines Wahlkampfs. Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt. Und Markus Söder hat etwas gefordert, das er Integrationsgrenze nennt. Und das erklärt er so.
Wir hatten in den letzten Jahren eine Obergrenze. Diese Obergrenze hat dazu geführt, dass wir Integration schaffen konnten. Und sowas brauchen wir jetzt genauso wieder, weil ansonsten wird unser Land nicht nur ein Problem haben mit der Integration, sondern auch mit der demokratischen Stabilität.
Und ich muss noch mal klarstellen, weil mich diese Erklärung total verwirrt hat. Es gibt in Deutschland eigentlich formell keine Obergrenze. Markus Söder stellt das jetzt gerade so dar. Also meint er ja irgendwie auch eine Obergrenze, aber er nennt es nicht so. Er spricht von der Integrationsgrenze. Wie verstehen Sie diese Erklärung, Herr Faas?
Ja, sie ist herausfordernd, muss man sagen, weil wenn es die Obergrenze gibt, bräuchte es ja gar keine neue Grenze. Also da geht es ja irgendwie schon los. Interessant finde ich die Wortwahl. Also Obergrenze natürlich auch mit seinem Vorgänger Horst Seehofer verbunden. Die beiden sind sich ja nicht sozusagen nur im Allerbesten verbunden, also insofern vielleicht auch bewusst andere Akzentsetzung. Aber Integration heißt natürlich auch, dass er irgendwie zumindest implizit davon ausgeht, dass Menschen hier bleiben. Und das aus guten Gründen vielleicht auch. Aber das finde ich bei der ganzen Debatte tatsächlich einen wichtigen Punkt, dass natürlich Menschen nach Deutschland kommen, aber auch sehr, sehr viele Menschen Deutschland wieder verlassen. Also das ist eigentlich ein Kommen und Gehen, was wir da haben, mit einer Ausnahme tatsächlich, der Ukraine-Krieg. Hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen sind und die in sehr, sehr großer Zahl hier geblieben sind. Und ich glaube, das schafft all die Herausforderungen, die wir da gerade im Kommunalen sehen. Aber ich finde, das gehört schon zur Ehrlichkeit dazu, nicht nur über die zu sprechen, die hier ankommen, sondern dann wirklich auch zu gucken, wie viele bleiben denn hier. Wir wollen ja auch an anderer Stelle, dass Menschen hier bleiben. Die Ampel hat das sozusagen Zuwanderungsgesetz ja beschlossen, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also das ist ja eine ganz schwierige Debatte, aber in so einem Wahlkampf muss es dann manchmal auch vielleicht etwas zugespitzter sein. Und insofern 200.000, die alte Zahl der CSU, da ist sie wieder.
Stimmt, da gab es auch sofort Widerspruch, zum Beispiel aus der Ampelkoalition. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, der fragt, ja, was macht man denn dann mit dem 200.001. Menschen, der ankommt? Es gibt nun mal ein Recht auf Asyl. Klar müssen wir auch die Kommunen sehen, die sagen, Leute, wir sind total überlastet, aber man kann ja nicht den 200.001. Mensch, der vielleicht ein Recht darauf hat, auch zu bleiben, muss man ja immer prüfen, dann einfach abweisen.
Nein, das weiß Markus Söder natürlich auch alles sehr, sehr genau. Es ist auch insofern interessant, dass er dieses Thema jetzt doch nochmal in den Wahlkampf da reinzieht, weil gar nicht sicher ist, ob ihm das nützt letztlich. Wir sprachen ja schon darüber, wem solche Themensetzungen auch potenziell in die Hände spielen. Sie haben in Bayern eine Situation mit der AfD, auch mit Freien Wählern, mit der CSU, die alle irgendwo konservativ, rechts, traditionell unterwegs sind, ohne die jetzt auf eine Stufe stellen zu wollen. Aber man weiß gar nicht so sehr, ob das ihm jetzt persönlich nützt. Zeigt schon auch so ein bisschen, dass er doch auch nervös ist, dass er wahrscheinlich auch aus der Partei raus, von der kommunalen Ebene einfach Druck bekommt, sich da positionieren zu müssen, Signale senden zu müssen. Aber ja, nochmal, das ist eigentlich wirklich kein Thema für einen Wahlkampf, weil es auch mit vielen Emotionen, Neid, ne, so relative Abwägungen, bekommen die mehr als ich, das führt selten wirklich zu guten, konstruktiven Debatten.
Nur warum, Sie haben gerade schon gesagt, Sie schätzen ihn als nervös ein, warum hat er es denn dann auf die Agenda gebracht? Also klar, wir haben natürlich jetzt am Wochenende von der Leyen gesehen in Lampedusa, wir haben Giorgia Meloni gesehen, wir sehen die Menschen, die da ankommen. Aber Markus Söder hätte ja auch sich vornehm zurückhalten können und jetzt erstmal das vorbeiziehen lassen vor dem 8. Oktober der Wahl.
Ja, absolut. Also man weiß natürlich nicht, was sie an internen Erkenntnissen aus Umfragen möglicherweise haben, was es da auch an Wanderungsbewegungen gegeben hat. Aber er steht natürlich unter Druck. Ich glaube tatsächlich, dass auch die innerparteiliche Dimension, die kommunale Ebene, da etwas ist, die für die CDU sehr, sehr wichtig ist. Die CSU ist natürlich wirklich in der Fläche in Bayern sehr, sehr präsent, sehr, sehr stark. Und insofern, wenn von dort Signale kommen, dass das Thema die Menschen umtreibt, dass man denen irgendwas sagen muss, auch im Wahlkampf, dann ist natürlich so eine Lücke an der Stelle zu haben, wirklich ein Armutszeugnis fast schon. Nochmal, ob es jetzt ihm wirklich nützt und der Partei ist nochmal eine ganz andere Frage, aber hat sich, so würde ich es jetzt indirekt deuten, wirklich die Erkenntnis wohl durchgesetzt, wir müssen da was anbieten. Da kommen Fragen, man sieht es auch in Umfragen, das Thema ist weit oben, es treibt viele Menschen um und denen müssen wir was sagen.
Nachdem die CDU und die FDP im Thüringer Landtag gemeinsam mit der AfD einen Antrag gestellt haben zur Senkung der Grundsteuer und den auch nicht nur gestellt hat, oder die CDU hat ihn gestellt, aber mit FDP und AfD hat sie ihm durchgebracht, geht die Debatte weiter, inwiefern das als Zusammenarbeit gewertet werden kann mit der AfD. Der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der hat auch bei eigenen Initiativen, also wie in diesem Fall, wenn die CDU was einbringt, gesagt, nein, wie auch immer geartetes Zusammenwirken mit der AfD solle ausgeschlossen werden. Und Daniel Günther hat dann ziemlich doll Widerspruch geerntet am Wochenende von Parteichef Friedrich Merz. Das sei eine Einzelmeinung in der CDU. Da möchte ich mit Politikprofessor Thorsten Faas drauf schauen. Sie haben gerade schon so gegrinst, Herr Faas. Wieso das?
Ja, es gibt auch mehrere Einzelmeinungen in der CDU, würde ich sagen, inzwischen. Also es ist schon interessant, wie nervös der Vorsitzende, wir haben es bei Hendrik Wüst schon mal erlebt, den er auch dann so gemaßregelt hat, jetzt Daniel Günther. Ja, beides nicht die unerfolgreichsten Ministerpräsidenten der CDU. Und dass er dann immer noch mit dieser, ja, wirklich Maßregelung dagegen vorgeht, das ist schon bemerkenswert. Aber im Kern zeigt es natürlich die Debatte, die in der CDU gärt. Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir in der Mitte bleiben? Wollen wir konservativer werden? Das ist etwas, da steht der Partei wirklich noch eine schwierige Debatte bevor. Und in diesen Momenten, wir haben es damals gemerkt, als es um die kommunale Ebene ging, als Merz eben sagte, auch da müsse man sich den Realitäten stellen und möglicherweise mit der AfD zusammenarbeiten, da merkte man schon, da gärt es in der Partei, in Teilen der Partei. Ich glaube, wir haben es jetzt wieder erlebt. Da steht der Partei noch einiges bevor und auch ihrem Vorsitzenden.
Sie wollten gerne dieses Thema heute besprechen, weil Sie uns eine Mail geschrieben, ich hoffe, es ist okay, dass ich Sie zitiere,
bitte.
Weil Sie sich geärgert haben und zwar so doll über bestimmte Interviews, wenn ich es richtig verstanden habe, auch tatsächlich von UnionspolitikerInnen. Und Sie haben geschrieben, die, ich zitiere, fast schon die Intelligenz anderer Leute beleidigen. Meinen Sie damit so eine Aussage wie die von Merz zu den Einzelmeinungen oder wo haben Sie dann so richtig Wut im Bauch gehabt?
Na, wir haben ja so Argumente erlebt, dass das eigentlich das Natürlichste der Welt gewesen sei. Man bringt einen Antrag ein, der findet eine Mehrheit, das ist doch Demokratie und gut ist ungefähr. Und das finde ich mindestens ärgerlich, ein Stück weit auch gefährlich. Ich hatte ja in der Mail auch, glaube ich, noch geschrieben, heute ist der 18. September, da ist 2005 der Bundestag gewählt worden, aufgrund einer Vertrauensfrage vorgezogene Neuwahl. Und das war so die alte Zeit, könnte man sagen. Wenn eine Regierung die Mehrheit verliert, dann gibt es Neuwahlen und dann ist alles gut. Aber so funktioniert Thüringen eben nicht. Wir haben in Thüringen eine Minderheitsregierung und insofern sind das bestimmte Logiken, die dort einfach gänzlich anders sind. Und diese anderen Logiken gelten dann auch für die CDU, die eben in einer Position ist, mit FDP und AfD eine Mehrheit zu haben. Und das weiß sie natürlich auch. Und wenn sie das nicht möchte, diese Art von Mehrheit, na, dann darf sie letztlich einen solchen Antrag nicht einbringen. Aber jetzt zu sagen, wussten wir nicht, war nicht so recht absehbar. Auf der anderen Seite sind 1,5 Prozentpunkte Grunderwerbssteuer dann auch CDU pur. Und also das passt irgendwie alles nicht zusammen, finde ich. Und dann noch so zu tun, als sei das das Normalste der Welt und man habe jetzt da was Tolles für die Familien- und Häuslebauer und die Wirtschaft, so ist es dann, glaube ich, formuliert worden. Das hat mich geärgert. Das ist auch eine normative Frage. Insofern will ich das gerne auch transparent machen, dass, dass man da auch anders drauf schauen kann. Aber Zusammenarbeit mit rechten Parteien in Thüringen, das ist nicht irgendwas und so sollte man dann auch nicht tun.
Jetzt ist die CDU ja ziemlich im Fokus, war sie vorher auch in der kommunalpolitischen Diskussion, die haben Sie ja gerade schon angesprochen, auch schon. Klar, jetzt war es auch die CDU, die diesen Antrag in Thüringen eingebracht hat. Aber für die anderen Parteien stellt sich diese Frage ja genauso. Die FDP hatte in Thüringen, ich erinnere nur kurz an Kemmerich, der mithilfe der AfD-Stimmen zum Ministerpräsident gewählt wurde und einen Blumenstrauß von der linken Abgeordneten, Hennig Welso war es, glaube ich, vor die Füße geworfen kriegte. Also was ich damit sagen will, ist, die anderen Parteien müssen sich ja auch nicht erst seit gestern mit dieser Frage auseinandersetzen. Haben wie die FDP dann damals die Antwort gefunden, okay, Kemmerich ist da nicht haltbar, also ist er zurückgetreten. Aber was würden Sie denn den Parteien jetzt als Parteienforscher raten? Ist das besser, da eine offene Debatte zu führen, zu sagen, okay, wir haben da jetzt etwas als Problem erkannt und machen da eine offene, transparente Debatte drüber? Oder wäre es besser, im stillen Kämmerlein eine Strategie auszuarbeiten und die dann nach und nach umzusetzen?
Das ist ganz, ganz schwierig tatsächlich, weil wir es hier mit, wenn Sie es wollen, einer zusätzlichen Konfliktlinie zu tun haben, nämlich zwischen der AfD und dem, was dann so häufig die demokratischen Parteien genannt wird. Und das überlagert dann sozusagen Konflikte, die es ganz normal zwischen Regierung und Opposition gibt. Und ich will das gar nicht kleinreden. Das ist, natürlich braucht Demokratie Streit, Wettbewerb, auch ein Dualismus Regierung, Opposition, aber der funktioniert eben in Thüringen nicht so, wie wir das eigentlich gewohnt sind, und dann sollte man auch nicht so tun. Ich glaube tatsächlich, und so haben wir es ja auch erlebt, ich meine, auch das ist ja bemerkenswert, die Situation ist ja nicht neu, die Wahl war 2019, die damalige Landtagswahl, warum jetzt plötzlich dieser Schritt bei einer Sachfrage, die nicht, sagen wir mal, Wohl und Wehe Thüringens jetzt fundamental in Frage stellt, kurzfristig. Wir haben ja erlebt, dass es zwischen Union, Linken, SPD, Grünen, FDP Gespräche regelmäßig auch gegeben hat. Das ist schwierig, weil zwischen Union und Linken jetzt auch Distanz liegt, aus guten Gründen. Aber wenn man sagt, wir meinen das ernst, die AfD ist keine Partei wie jede andere, naja, dann muss man eben im Kreis dieser Parteien zu Lösungen finden. Und jetzt aber auch so ein Signal zu senden, zu sagen, naja, wenn das nicht funktioniert, wir haben jederzeit eine andere Option, wenn es um Inhalte geht, dann müssen wir die eben Nutzen ziehen, das ist schon schwierig. Und das macht natürlich auch Verhandlungen dann zwischen den anderen Parteien schwierig, wenn da permanent so ein doppelter Boden drin ist. Und letzter Punkt, nächstes Jahr sind Landtagswahlen dort, die Umfragen sind sehr düster. Ich meine, wenn man diese Argumente, die wir jetzt hören, zu Ende denkt, was bedeutet das denn dann für nächstes Jahr, wenn die AfD vielleicht stärkste Kraft ist? Also das braucht wirklich langfristige Überlegungen und nicht so einen kurzfristigen Gewinn. Ich glaube, damit wird man der Sache und auch den Menschen im Land, glaube ich, nicht gerecht.
Thorsten Faas ist Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier nicht mehr alleine sind. Er hat nämlich einen Überraschungsgast im Schlepptau oder besser gesagt in der Leitung. Ich kann den Gast also noch nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich höre jetzt einfach mal direkt rein und frage, wer spricht denn da? Hallo.
Hallo Frau Münkel, hier ist Erhard Schärfer.
Hallo Herr Schärfer. Na, ich kenne Sie natürlich vom Bildschirm von Phoenix. Ich habe gerade auch schon, wir haben kurz die Leitung vorhin getestet, da dachte ich schon, naja, die Stimme kommt mir bekannt vor.
Ja, aber ohne Bild, ne?
Das stimmt. Da ist es dann immer gar nicht so leicht. Aber Sie sind, wenn ich es richtig weiß, auch der Podcast-Kollege von Herrn Faas, oder?
Genau. Und da arbeiten wir ja auch ganz ohne Bild.
Das klingt gut. Ja, und Herr Faas, klären Sie uns auf, warum haben Sie Herrn Schärfer als messerscharfen Politikbeobachter, Phoenix-Reporter hier eingeladen?
Ja, genau deswegen, weil wir tatsächlich, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dankenswerterweise den Podcast zusammen machen und das immer ein sehr spannender Austausch ist, wo wir, ähnlich wie ja auch in der Sendung hier, so verschiedene Perspektiven mal zusammenholen und man einfach merkt, obwohl wir uns alle tagtäglich mit Politik beschäftigen, ist es eben aus journalistischer Sicht doch nochmal was anderes aus als wissenschaftlicher Sicht und vielleicht auch politisch-praktischer Sicht. Und das finde ich immer sehr, 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 sehr faszinierend tatsächlich.
Herr Schärfer, gibt es denn Themen, weil Herr Faas gerade so diese verschiedenen Perspektiven aufgezeigt hat, gibt es Themen, wo Sie sich so richtig in die Wolle kriegen?
Ja, das hat bloß mit Politik nichts zu tun, sondern mit...
Das sind gerade Sport.
Ja, da sind Sie schon auf einer ganz heißen Spur, in der Tat. Ja, da haben wir sehr unterschiedliche Auffassungen, was die Sympathien von Fußballvereinen angeht und wo Sie eigentlich den richtigen Platz zu haben hätten, muss ich jetzt in meinem Fall sagen. Ich weiß nicht, da werden wir auch nicht mehr zusammenkommen, aber was die politische Diskussion angeht, da gehen wir in der Tat gelegentlich etwas unterschiedlich ran, kommen aber im Kern dann doch in der Regel auch zu selben Ergebnissen. Deswegen habe ich auch mit großem Interesse die ganze Zeit schon zugehört oder fast die ganze Zeit, muss man korrekterweise sagen, und dachte immer auch, ja, ich glaube, ich muss ihm ein Stück weit immer wieder Recht geben.
Das muss ich vielleicht auflösen, wenn ich darf. Herr Schärfer hat vorhin in der Leitung schon gesagt, dass Thorsten Faas oft ein Stück weit sagt. Mir ist das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Das ist eigentlich ja auch ein ganz gutes Analyse-Tool, um, wie soll ich sagen, ja, etwas, eine These in den Raum zu stellen, ohne gleich zu behaupten. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch daran, dass die jetzt komplett von vorn bis hinten 100% richtig sein muss.
Ja, irgendwie hat Herr Schärfer da recht, muss man sagen.
Ja, das müsste ich jetzt auch auflösen, weil ich mich gerne irgendwie sage, irgendwie, um Zeit zu schinden.
Was Herr Schärfer sagt, gern irgendwie.
Irgendwie, ja. Genau. Und das Schlimme daran ist natürlich, dass man dann so darauf konditioniert ist, wenn der andere das sagt, dass dann die Inhalte manchmal verloren gehen. Und zwar vielleicht mehr als nur ein Stück weit. Aber tatsächlich ist zeigt es, glaube ich, dass wir schon die ein oder andere Sendung zusammen gemacht haben. Und ja, so Weichzeichner irgendwie das einfacher machen, aber... Ich glaube, ein Sprachcoach würde einem die eher austreiben.
Ja. Herr Schärfer, weil ich Sie schon lang bei Phoenix sehr gerne sehe und tatsächlich immer was aus Ihren Analysen mitnehmen kann und es einfach schon als Volontärin extrem beeindruckend fand, wie Sie sich da im Bundestag hinstellen und einfach von jetzt auf gleich so eine Analyse raushauen. Verraten Sie mir, aber gern vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, die Sie ja vielleicht auch kennen, wie gehen Sie an solche Analysen ran? Also jetzt live im Fernsehen, aber gern auch im Podcast. Machen Sie sich da vorher so ein Gerüst im Kopf oder kommt das dann einfach durch Ihr Hintergrundwissen?
Erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, das Wichtige ist, möglichst viele Informationen immer parat zu haben zu den einzelnen Vorgängen und die auch möglichst präzise auch zu haben. Und es ist ja nicht immer so, dass man jederzeit und sofort da die perfekte Analyse raushaut. Manchmal ergibt es sich einfach dadurch, dass man, wenn man dann Fakten oder verschiedene Meinungsäußerungen nebeneinander stellen kann, dann mehr oder weniger gelegentlich auch automatisch zu einem Ergebnis kommt. Also das Thema, was Sie eben diskutiert haben, also die Thüringer CDU am vergangenen Donnerstag, und damit hatte ich dann Freitag ja dann auch zu tun. Und da war es dann erstmal wichtig zu gucken, wie sind denn eigentlich die Stimmen. Deswegen fand ich das ganz ulkig, dass Friedrich Merz tatsächlich da von Einzelmeinungen gesprochen hat. Das stimmt halt so nicht, sondern es sind durchaus einige nicht ganz unwichtige dabei gewesen, die da eine andere Auffassung oder eine klare andere Auffassung hatten. So, und wenn man diese verschiedenen Stimmen dann erstmal auch wahrnimmt und gegenüberstellt, hat man ja fast schon ein Ergebnis, ohne dass man da jetzt den ganz großen Überblick für die nächsten 2 Jahre haben muss. Insofern ist so, dass die Basics sind einfach Fakten sammeln und da, wenn es irgendwie geht, was nicht immer funktioniert, aber so präzise zu sein wie möglich. Das ist so der Punkt.
Herr Faas, wenn wir nochmal auf Ihren Podcast schauen, der kommt, glaube ich, einmal die Woche, ist das richtig?
Alle zwei Wochen.
Wäre aber schön, wenn dieser Eindruck entstanden.
Zumindest machen Sie gute Social-Media-Arbeit, würde ich sagen, weil er mir oft in die Timeline gespült wird. Aber zum Podcast grundsätzlich so zur Themenfindung, wie stelle ich mir das vor? Weil natürlich einerseits Sie, Herr Schärfer, als tagesaktuell politischer Journalist vielleicht die Debatten nochmal viel schneller verfolgen als Sie jetzt als Politikprofessor, der vielleicht auch die großen Linien anguckt.
Ja, aber das ist, glaube ich, genau der Reiz auch tatsächlich. Ich sage ja immer leicht flapsig, dass der Kollege Schärfer auf der Fraktionsebene im Bundestag lebt.
Was ja nicht stimmt, weil ich ja tatsächlich, das ist gut, dass Sie die Gelegenheit mal haben, denn in Wirklichkeit wohne ich ja in der Sprecherkabine. Und gar nicht auf der Fraktionsebene, sondern eine Etage drunter.
Ach so, und da auch mit Kissen und Bett?
Aber hallo.
Jedenfalls sehr, sehr nah dran ist, und das ist insofern bemerkenswert, weil ich ja dann manchmal auch das Vergnügen habe, Interviews zu geben und oft Sachen gefragt werde, die eigentlich jemand wie Erhard Schärfer viel, viel besser beantworten könnte als ich, der da in Dahlem und damit doch ein Stückchen weg von Berlin-Mitte sitzt. Und das versuchen wir, glaube ich, in dem Podcast so ein bisschen zu sortieren, zu sagen, okay, wenn man da mal grundsätzlich im Lichte bestimmter wissenschaftlicher Ideen vielleicht auch Zahlen drauf guckt, dann sieht es so aus, aber tagespolitisch sieht es so ganz anders aus. Dann haben wir ja meistens noch einen Gast oder eine Gästin, die dann nochmal unter ganz anderen politisch-praktischen Zwängen steht, und das ist oft sehr produktiv, und wir sagen, glaube ich, immer so leicht flapsig, wir sind noch nie aus so einer Sendung rausgegangen, ohne dass wir was gelernt haben, und das ist auch so.
Wir können ja ein bisschen spoilern, irgendwie für kommenden Freitag, ohne dass wir den Gast verraten, können wir aber sagen, dass das Thema, das Sie vorhin hier schon besprochen haben, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, nämlich das, was die CDU macht oder wie es die CDU machen will im Umgang mit der AfD, durchaus eine Rolle spielen wird.
Bin ich gespannt, mit Überraschungsgast. Und bei mir ist jetzt noch eine Frage offen geblieben. Wer ist hier für welchen Verein?
Naja gut, das ist jetzt, mein Verein ist natürlich der beste der Welt mit dem schönsten Stadion auf der Welt. Irgendwie, das haben wir ja sogar amtlich von einer Fußballzeitschrift, ich glaube sogar aus England. Und das ist nun mal Borussia Dortmund. Und da kommt erstmal lange nichts.
Und ich gestehe dazu, dass ich Erfolgsfan bin. Insofern, Erhard, du weißt, wir nehmen dich gerne auf, wenn du auch mal entspannte Samstage haben möchtest.
Ja, warte mal. Wir können ja auf den vergangenen Spieltag dann am Freitag nochmal genauer gucken.
Das würde ich Ihnen zugestehen und wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank.
Danke.
Erhard Schärfer, er ist Phoenix-Korrespondent in Berlin und lebt, haben wir gelernt, in der Sprecherkabine des Reichstagsgebäude. Und ich sage danke Thorsten Faas, der Podcast-Freund, würde ich fast sagen, Podcast-Mitstreiter von Erhard Schärfer ist beim Phoenix-Podcast unter drei. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Erhard Schärfer als Überraschungsgast mitgebracht haben.
Ein Vergnügen.
Auch hier.
Dann vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Schärfer. Und wenn Sie gern mal live dabei sein möchten in unserer Sendung, dann geht es am Mittwoch. Da öffnen wir wieder unser Studio und der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke wird zu Gast sein. Sie können bei Livestream mit hier bei uns über die Schulter schauen, im Chat mitdiskutieren. Und mehr Infos finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Ab heute gibt es in den Praxen nach und nach einen neuen angepassten Impfstoff von BioNTech. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Menschen über 60 Jahren heute in Berlin nochmal ausdrücklich empfohlen, sich eine Auffrischungsimpfung wie gegen Corona zu holen. Und ich muss sagen, die Tatsache, dass diese Nachricht so ein bisschen unter, man kann darüber sprechen, man muss aber nicht an allererster Stelle darüber sprechen, läuft, beruhigt mich auch ein Stück weit. Es besteht ja eine breite Immunität in der Bevölkerung, so heißt es. Und ich denke gleichzeitig trotzdem drüber nach, mich für den Herbst möglicherweise jetzt fürs Bahnfahren wieder mit Masken auszustatten. Wie geht's Ihnen denn beim Thema Corona, Thorsten Faas?
Ja, geht mir ähnlich tatsächlich. Ich hatte vorletzte Woche das Vergnügen, auf einer großen politikwissenschaftlichen Konferenz in Prag zu sein. Und das war wirklich wieder so ein kleines Superspreader-Event, weil wahnsinnig viele Leute von dort mit Corona zurückgekommen sind. Alles, soweit ich das überblicken kann, gut in Anführungszeichen verlaufen. Aber trotzdem, ne, es ist da und es bleibt natürlich auch da. Und die Grippewelle scheint ja auch nicht so ganz ohne zu werden, was man so an Vorboten hört. Also muss man sich schon darauf einstellen. Ne?
Und ich nehme auch vermehrt wieder Menschen wahr, die erkältet sind, aber das, so wie es in Corona-Zeiten war, dass man sich vorher kontaktiert und sagt, ah, ich bin erkältet, ich würde einen Test machen, so, die das eben gerade nicht mehr so machen, sondern die schon auch unangemeldet unter Leute gehen, eben, ja, finde ich manchmal doch auch vielleicht ein bisschen unachtsam damit umgehen. Da hätte ich mir gewünscht, dass doch aus der Pandemie mehr gelernt wurde.
Ja, absolut. Ich finde auch tatsächlich, das ist eine der spannendsten Fragen. Was nehmen wir eigentlich mit aus Corona und was war jetzt einfach 3 Jahre lang anders und ist jetzt doch wieder genauso wie vorher? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man merkt, dass Menschen eben doch sehr Unterschiedliches mitnehmen. Wie geht man damit um? Testet man sich selber, wenn man erkältet ist oder sagt man, komm, ist eh alles egal. Aber auch, wie gehen wir so mit gesellschaftlichen Phänomenen um, was so Spaltung etc. betrifft. Ich glaube, da hätten wir eigentlich mit der Pandemie, der Corona-Pandemie, so einen Krisenverlauf erlebt, der extrem verdichtet viele Phasen von Krisen abbildet. Aber da hätten wir viel mehr noch draus lernen können, als wir das, glaube ich, tatsächlich getan haben.
Sie haben dazu ja auch geforscht, verschiedene Forschungsfragen gestellt und eben geschaut, was hat denn die Gesellschaft gelernt? Also es ging, wenn ich es richtig weiß, um Einstellungs- und Verhaltensforschung. Es ging auch um Mediennutzungs- und Wirkungsforschung, gerade im Kontext eben der Pandemie. Was war denn da so Ihr Fazit? Also es ist ja mal schwer eins zu ziehen, aber vielleicht das Wichtigste.
Ja, wir haben schon gesehen und das erleben wir eben auch in anderen Krisen, beim Klimawandel oder auch bei Zuwanderungsfragen. Das sind wahnsinnig komplexe Themen, wo die Wissensbestände nicht immer sehr, sehr hoch sind, wenn man ehrlich ist. Da gibt es auch dann Zusammenhänge zur Mediennutzung, aber gerade Menschen, die nicht so viel wissen, und davon gibt es eine ganze Menge, und das meine ich gar nicht abwerten, das ist auch vollkommen okay in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, aber gerade auch die müssen wir mitnehmen und auf die, das war für mich so ein Learning, dürfen wir nicht zu sehr herabschauen und sagen, warum versteht ihr das denn nicht? Ja, weil das ist nichts, so eine Statistik zu lesen, eine Grafik zu lesen, das ist nichts, was wir alle tagtäglich tun. Und da können wir, glaube ich, viel, viel besser werden. Wissen vermitteln, erklären, ne? Einfach Menschen mitnehmen, auch Menschen, die Angst haben und nicht sofort sagen, was bist du denn für einer? Und du bist doch bestimmt auch einer von diesen Rechten. Ich glaube, dass man da auch auf beiden Seiten, wenn man mal von Seiten hier sprechen will, nochmal in sich gehen sollte, wie man da eigentlich mit bestimmten Dingen, aber auch anderen Gruppen umgeht, um dann nicht Dinge zusammenzuführen bei den Gegnern und Verängstigten, die eigentlich gar nicht zusammengehören vielleicht.
Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Thorsten Faas. Und jetzt sage ich es nochmal ganz, Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Autor-Suhr-Institut oder OSI für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Danke für die Einladung, es war ein Vergnügen.
Sehr gern.